Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Hier laden sie ihre Fracht ab. Containerschiffe aus China, Kreuzfahrtschiffe und Fähren aus Italien. La Goulette ist der Hafen von Tunis, über eine Landzunge mit der Hauptstadt verbunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich hier italienische Einwanderer angesiedelt, hauptsächlich aus Sizilien, das nur 200 Kilometer entfernt liegt. Piccola Sicilia, Klein-Sizilien, gab dem Romanautor Daniel Speck die Vorlage für den gleichnamigen Titel seines Romans. Er spielt in Piccola Sicilia und im europäischen Viertel von Tunis während des Afrikakrieges in den Jahren 1942 und 1943. Damals kämpften über 200.000 deutsche und italienische Soldaten unter Erwin Rommel gegen die Alliierten. Zehntausende deutsche Soldaten waren unter Rommel in Libyen geopfert worden. Ja, natürlich, viele Italiani hätten hier gewohnt. Er könne aber nicht mehr Italienisch sprechen, erzählt ein Schmied auf der Straße in La Goulette. Khaled heißt er. Dort drüben in dem Haus hätte Claudia Cardinale gewohnt. Natürlich kenne er sie. Sie sei ja hier aufgewachsen. Hören Sie, die Madonna aus der Kirche da drüben, die haben sie früher hinuntergetragen bis zum Strand. Davon erzählt auch der Roman von Daniel Speck. Früher, bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, gab es große Prozessionen in Piccola Sicilia mit einer Kopie der berühmten Madonna von Trapani. Es waren Volksfeste der Fischer und Händler. Danach musste die Madonna in der Kirche bleiben, bevor sie in den letzten Jahren für ein paar Minuten die Sonne erblickte, für eine Kurzprozession, wenige Meter über den Kirchhof. Es gibt kaum noch Italiener und kaum Katholiken. Und in der Öffentlichkeit dürfen sie sich nicht ostentativ zeigen, weder mit Ordenstracht noch in Prozessionen. Hauptschauplatz des Romans Piccola Sicilia ist das Hotel Majestic im ehemaligen europäischen Viertel von Tunis, ein Belle Époque-Bau an der Avenue de Paris. Eingebettet in Häuserzeilen, die mit ihren schmiedeeisernen Balkongittern und blauen Verandatüren, mit Kuppeln auf Erkern, Attika auf Dächern und Brise-Soleil an den Fassaden genauso in Paris oder Palermo stehen könnten. Früher Treffpunkt der Künstler und Sänger, der Literaten von Tunis oder solcher, die hier gastierten.
Le navire est à quai, y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai, là.
Du temps du protectorat français, ça faisait partie de ce qu'on appelait la ville européenne.
Es war ein Viertel der Bohème, wo sich Schriftsteller, Theaterleute, Maler und Musiker trafen. Vor allem vor 1956, der Unabhängigkeit Tunesiens, war das Viertel um unser Hotel eine europäische Mischung. Italiener lebten hier, Franzosen, Deutsche, Schweizer. Bekannte französische Sänger gastierten in Tunis, wie Gilbert Bécaud oder Charles Aznavour. Auch Edith Piaf hatte wohl ein Konzert. Einige logierten dann hier im Majestic.
Aznavour, Charles Aznavour, Bécaud, essentiellement des Français.
La sirène brusca, leurs adieux délicats.
Während wir aus der Belle Etage des Majestic hinaustreten auf die Terrasse und einen Pastis nippen, das Treiben unten auf der Avenue de Paris beobachten und denken, man könnte genauso gut in Marseille sitzen, holt mich der Hotelbesitzer Karim Bey jäh zurück in die Geschichte des Hotels.
1942 haben die Deutschen das Hotel Majestic besetzt. Es war den Offizieren wohl gerade gut genug. Hier zog die Kommandantur ein und eine Sondereinheit der SS. Seit 1942 standen deutsche und italienische Truppen in Tunesien. Später dann, als die Deutschen in Gefangenschaft kamen, hat die US-Army hier ihr Hauptquartier eingerichtet.
Während die SS die Juden in Tunis zusammentrieb und zur Zwangsarbeit abkommandierte und unter Kommandeur Walter Rauf, der sich mit seinen Erfahrungen der Judenverfolgung in Polen und Russland brüstete und den Holocaust in Tunesien weiterführen sollte, waren es einzelne tunesische Muslime, die jüdische Familien vor den Nazis versteckten. Inzwischen spricht man von tunesischen Schindlers, in Anlehnung an den Film Schindlers Liste. Von ihnen erfährt man nur am Rande, im Roman Piccola Sicilia, der gleichwohl in die Schicksalsjahre der Besatzung zurückführt und das opulente, mediterran-orientalische Leben in Tunis in der Fantasie auferstehen lässt. Ein deutscher Soldat, Mitglied der Propagandakompanie im Auftrag von Josef Goebbels, wird im Roman zum Retter der Juden. In Anlehnung an die Geschichte des Unteroffiziers Richard Arbel, der für die Rettung von Juden als Gerechter unter den Völkern in Israel geehrt worden ist. Den deutschen Propagandasoldaten lässt der Romancier in Piccola Sicilia hadern mit seiner Identität und seinen geschönten Propagandafotos, die er nach Berlin schickt vom sauberen Krieg in der Wüste. Spiegeleier auf dem Panzer, lachende Lanzer und Messerschmitt-Jagdflugzeuge über der leeren Sahara. Haya Safari, Bilder eines kolonial-rassistischen Krieges. Unsere Jungs an der Wüstenfront. Die Romanerzählung rankt sich um die erotisch aufgeladene Geschwisterliebe eines jüdischen Hotelmusikers und seiner Adoptivschwester, Zimmermädchen im Hotel Majestic. Ihre Rettung durch den deutschen Soldaten und die Rettung ihres Bruders aus dem Hotelkeller, wo er von der SS gefoltert wird, bringt die Wende. Der Soldat desertiert, wird verwundet, findet bei der jüdischen Familie Unterschlupf in Piccola Sicilia, nimmt jüdische Identität an, um der Gefangenschaft durch die vorrückenden Alliierten zu entkommen. Er verliebt sich in die Tochter des Hauses, das Zimmermädchen. Was für ein Plot. Von Goebbels Gehilfen zum konvertierten Juden.
Dokumente zu dieser Geschichte gibt es nicht hier im Hotel. Es ist reine Fiktion.
Lili Marleen. Das Lied soll der jüdische Pianospieler, bevor er entdeckt wurde, für die Nazi-Offiziere in der Hotelbar immer wieder gespielt haben. Sie haben es so geliebt, erzählt der Roman Piccola Sicilia, bis sie denselben jüdischen Musiker gefoltert haben. Soweit der Roman. In der Realität haben SS und Wehrmacht in Tunis gehaust. Es gab reihenweise Übergriffe, vermeldet Ende Januar 1943 die Feldgendarmerie des Kommandos Afrika I nach Berlin. Immer wieder belästigen betrunkene Soldaten nachts in Luftschutzbunkern Frauen. Sie dringen in Hotels und Privathäuser ein, vergewaltigen Frauen. Ihre Beute im ach so sauberen Wüstenkrieg. In dem Bordell für deutsche Wehrmachtsangehörige würden täglich etwa 400 Wehrmachtssoldaten von 12 bis 13 Frauen abgefertigt, schreiben die Feldjäger. Das Schlangestehen vorm Bordell würde jetzt durch Posten der Feldgendarmerie geordnet. Und in der Avenue de Paris habe man Parkverbotsschilder aufgestellt. In der Avenue de Paris, das ist gerade unter meinem Aussichtspunkt auf der Terrasse des Majestic. Zurück in die Realität. Vom Hotel Majestic sind es nur ein paar Schritte bis zur Place de la République, ein Streifzug durchs Quartier Lafayette über 800 Meter. Sockenverkäufer und chinesische Handy-Gadgets, links ein arabischer Kaffeeladen, gegenüber ein internationaler Coffeeshop, der arabische voll, der andere leer. Von der Ecke Rue du Parc in südlicher Richtung sind die Türme der katholischen Kathedrale zu sehen. Aus einer Parfümerie, jetzt heißt die Straße Avenue de la Liberté, dringen süße Düfte aus hunderten Flakons in die Nase. Daneben die Patisserie La Chandelle mit Geburtstagskuchen in Form von Fußballtrikots, andere mit rosa Zuckerguss und dekoriert mit Gebetskette, Computerspeicherstick und Nagellackfläschchen, alles aus Schokolade. Dann schweift mein Blick auf Häuser mit Jugendstilverzierungen und gesichtslose Bürohäuser, die kleinere, vom Verfall bedrohte Belle Epoque-Häuser erdrücken. Ich kaufe mir ein Brick, eine der typischen tunesischen Teigtaschen, gefüllt mit Thunfisch, weichgekochten Eiern, viel Petersilie und Zitrone. Lecker, aber Kleckergefahr. Und schon stehe ich vor einer der größten Moscheen von Tunis, der Al-Fatah-Moschee. Die beste Zeit für einen Besuch ist freitags zum Mittagsgebet. Die Innenhöfe der Moschee, umliegende Gassen und Straßen sind dicht befüllt mit betenden Männern auf Bastmatten und Teppichen. Einige kommen mit rotem Fes, andere im Businessanzug. Vor einigen Jahren war die Al-Fatah-Moschee eine Hochburg der radikalen Salafisten, eingeschlossen den damaligen Religionsminister, der hier predigte. Jetzt hat sich die Lage beruhigt. Ich werde freundlich begrüßt und keiner stört sich daran, dass ich Fotos mache. Hinter der Moschee kann man durch eine Straßenschlucht in der Ferne La Goulette und die Schiffe im Hafen erkennen. Dazu diese Mischung aus Erdfarben und lichtem Blau, das den Maler Paul Klee auf seiner legendären Tunisreise 1914 so fasziniert hat. Nur gut 200 Meter weiter die Avenue hinauf steht die große Synagoge von Tunis, ein weißer kubischer Bau mit Kuppeln, 1937 eingeweiht mit reicher orientalischer Ornamentik. Über drei großen Portalen prangt ein Davidstern, der das Rondellfenster der Fassade überkreuzt. Während der deutschen Besatzung nahm die SS die Synagoge in Beschlag. Dort betende Juden wurden verhaftet. Die Gemeinde sollte binnen 24 Stunden 3000 Zwangsarbeiter stellen, was nicht klappte und den SS-Führer zum Toben brachte. Etliche wurden direkt von hier in Lager deportiert. Die Judenverfolgung hatte zum Glück nur wenige Opfer, weil die Wehrmacht 1943 kapitulierte. 1967 dann, während des Sechstagekrieges, drangen aufgebrachte muslimische Araber in das Gotteshaus ein, haben Feuer gelegt und geplündert. Jetzt stehen Polizeiposten rundum, nur an hohen jüdischen Feiertagen kommt man rein. Ich habe Glück. Mehrere tausend Gläubige fanden in der Synagoge Platz. Nach dem Krieg gab es in Tunesien noch knapp 100.000 Juden. Ein Teil ging nach 1945, der große Exodus aber erfolgte nach der Unabhängigkeit von Frankreich 1956 und nach dem Sechstagekrieg, als die Synagoge von aufgebrachten Muslimen attackiert worden war. Die Juden emigrierten nach Frankreich und Israel. Jetzt wird die Zahl der verbliebenen Juden auf 1.500 geschätzt, die Mehrzahl auf der Insel Djerba und nur 300 in Tunis, zu wenige für die große Synagoge, weshalb das Gebet auch im kleinen Andachtsraum stattfindet. The moon is the same moon above you, a glow with its cool evening light. Nach Rückkehr noch einen Absacker in der Bar vom Hotel Majestic. Heute Treffpunkt einer einheimischen Bohème. Die Kolonialzeit ist vorbei, das europäische Viertel ist tunesisch geworden. Aber es war immer nah dran an europäischen Werten, meint jedenfalls Karim Bey, der Hoteldirektor.
Ein Spezifikum von Tunesien ist, dass hier die Religionen miteinander leben können. Ja, die drei monotheistischen Religionen, die Katholiken, die Juden und die Muslime, leben eigentlich in Harmonie miteinander.
Où les gens vivaient en harmonie.
Nicht zu leugnen ist, dass es immer wieder Rückschläge gibt durch Extremisten und antisemitische Muslime. Doch der arabische Frühling lässt gerade in Tunis hoffen, dass mediterrane Eleganz sich anreichert mit religiöser und weltlicher Toleranz. Darauf ein Pastis und Ella Fitzgerald, die singt A Night in Tunisia, where the nights are filled with peace.
The moon is the same above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. Stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. The moon is the same up above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. Wonderful night in Tunisia.